Ich habe schon eingangs erwähnt, dass ich es wirklich schwierig fand, dieses Thema aufzunehmen. Ich habe mir gedacht, ich könnte euch ein paar blutige Bilder zeigen, ein paar ganz schreckliche Geschichten erzählen oder einfach ein paar Diagramms für alle, die eher rational denken und so rational sind. Aber ich denke, das bringt es nicht wirklich auf den Punkt. Oft sprechen uns ja Dinge in der Bibel an, die etwas mit unserem Leben und unserem Alltag zu tun haben. Davon gehe ich aus, dass alle diese Worte über Verfolgung und Hass, dass die jeweils gar nichts mit uns machen, wenn wir bei unserer Bibellese da irgendwie vorbeikommen. Lass uns ein kleines Experiment machen. Überlege dir ganz kurz, wer gehört zu deinem sozialen Umfeld? Wer gehört alles dazu? Was sind das für Namen? Was sind das für Leute? Sind das viele? Sind das wenige? Und stell dir jetzt vor, dass du innerhalb von ein, zwei oder vielleicht drei Tagen alle diese Kontakte komplett verlierst. Da gibt es keine Türe mehr, die sich für dich öffnet. Deine Familie lässt dich nicht mehr ins Haus. Du kriegst von niemandem Geld. Du bist sozial völlig isoliert. Das ganze Dorf ächtet dich vielleicht und du suchst irgendwo Zuflucht, aber du wirst nichts finden. Und genauso geht es ganz vielen muslimischen Menschen, die sich für Jesus entscheiden. Das sind ihre Kosten. Ich habe mir das auch versucht vorzustellen, das ist gar nicht so einfach. Du kannst niemanden mehr anrufen. Da ist niemand, der dir hilft. Keine offene Tür. Niemand, der das Telefon abnimmt, sage ich mal. Und darüber hinaus wirst du geächtet, vielleicht erfolgt, im schlimmsten Fall wirst du umgebracht. Lasst uns mal in der Bibel anfangen, was Jesus und der Paulus so zu diesem Thema sagen. Jesus in Matthäus 5 sagt, also das sind wirklich erstaunliche Verse. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft. Wir haben eine andere Definition von glücklich werden, oder? Wenn man euch beschimpft und verfolgt und zu Unrecht, und das finde ich ganz, ganz schlimm, zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt, euch wirklich verleumdet, und dann kommt wieder so ein Einschub, der ist einfach nicht von dieser Welt, oder? Freut euch und jubelt. Freut euch und jubelt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Wollen wir nicht alle glücklich werden? Wollen wir uns nicht alle freuen? Aber dieser Ansatz, der schmeckt mir überhaupt nicht. Etwas später sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, segnet sie, heißt es an einem anderen Ort oder in Lukas, tut ihnen Gutes, tut euren Feinden Gutes. Eigentlich wäre es ganz toll, jedes von uns hätte einen Feind, damit wir lernen, Gutes zu tun, oder? Hast du einen? Musst dir keinen zulegen, aber wenn du einen hast, dann wäre es eine Überlegung wert, oder? Und er sagt, wer das tut, der ist wirklich ein Kind Gottes. Das ist auch so, das ist ein Affront, oder? Wer das tut, wenn ihr das tut, dann erweist ihr euch als Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Das ist himmlische Kultur. Das ist krass. Oder in Matthäus 10 sagt er, um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Da taucht bei mir unweigerlich die Frage auf, einmal gerettet, immer gerettet, oder? Wer standhaft bleibt, bis ans Ende wird gerettet. Ich würde das mal so auslegen, wenn ich bis am Schluss an Jesus festhalte, werde ich gerettet. Wenn ich unterwegs Jesus absage, dann scheint es damit vorbei zu sein. Der Paulus, der sehr viel Verfolgung erlebt hat, bringt ein ganz herausforderndes Wort und sagt, alle, die in der Bindung an Jesus Christus ein Leben führen, das ist dann logischerweise ein Leben, das Gott gefällt, werden Verfolgung erleiden. Was geschieht, wenn wir den Umkehrschluss machen und sagen, ja, wir werden ja nicht verfolgt? Bedeutet das dann auch, dass wir nicht wirklich in dieser Verbindung leben? Später an die Korinther schreibt er, und das ist auch so ein krankes Wort, oder? Wer macht das schon? Er sagt, ich freue mich über meine Schwächen. Wir jammern über unsere Schwächen. Wir bekämpfen unsere Schwächen. Wir wollen sie entsorgen. Er sagt, ich freue mich über Misshandlung, über Notlagen, über Verfolgung und Schwierigkeiten. Ich mache jetzt keine Umfrage. Wahrscheinlich würde ich auch schlecht abschneiden. Aber wenn ich sagen würde, okay, wer lebt auch so? Wer findet es voll cool und hammermäßig zum Jubeln, dass alle diese Dinge geschehen? Kaum jemand würde sagen, ja, ich bin genauso unterwegs, oder? Was ist das für ein Typ? Und ganz zum Schluss noch aus dem Buch der Offenbarung, da schreibt Jesus an die Gemeinde in Ephesus auch was ganz Krasses. Er sagt, hey, habt keine Angst, wenn ihr noch leiden müsst. Der Teufel wird euch einige Tage ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage soll das gehen, werden sie euch verfolgen. Haltet in Treue durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch als Siegespreis das ewige Leben schenken. Das ist so ein crazy Vers. Also fürchtet euch nicht, wenn ihr leiden müsst. Und es ist der Teufel, der sie ins Gefängnis bringt. Und es ist Jesus, der das prophezeit. Das ist eine Prophetie, oder? Oder vielleicht, ja, das ist eine Prophetie. Jesus sagt, der Teufel wird euch einige Tage ins Gefängnis bringen. Vielleicht bringt das deine Theologie etwas ins Wanken. Wie geht jetzt das? Um euch auf die Probe zu stellen, haltet in Treue durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Das heißt, lass nie von Jesus, auch wenn es für dich Schmerzen bedeutet oder Leiden oder schlussendlich sogar den Tod, lass nicht ab von Jesus, dann wirst du den Siegespreis erhalten. Also soll mal einmal sagen, das seien keine schwierigen Worte. Ich habe mich dann auch gefragt, wieso erleben wir keine Verfolgung? Das war einer meiner nächsten Gedanken. Wieso erleben wir keine Verfolgung? Denn ein wirklich guter Christ wird verfolgt. Das scheinen zumindest einige dieser Verse zu sagen, oder? Und da kamen ein paar ganz schnelle Gedanken. Einer war, vielleicht sind wir viel zu viel Freunde von dieser Welt. Wir sind befreundet nicht wirklich mit Jesus oder auch hinken auf beiden Seiten. Wir sind befreundet mit der Welt, mit dem System, mit den Maßstäben dieser Welt. Deshalb können sie keinen Unterschied feststellen und haben keinen Grund, uns zu bekämpfen. Oder vielleicht sind wir nur Fans von Jesus, aber nicht wirkliche Nachfolger. Oder kann es sein, dass unser Glaube nur ein Lippenbekenntnis ist und nur sonntagstauglich? Wir haben ja jetzt über den Winter am ersten Freitag im Monat jeweils einen Kinoabend hier. Und ich habe mir den Trailer vom nächsten Film angeschaut. Da gibt es so eine Szene, da sind 2 Christen. In der Wirtschaft ist der eine der Chef und der andere scheinbar ein Untergebener. Und der Chef, der lebt diese 2 Leben. In der Kirche ist der Christ und im Geschäft hart, knallhart der Chef, oder? Und sein Mitarbeiter bringt das nicht auf die Reihe, oder? Deshalb so die Frage, habe ich nur einen sonntagstauglichen Glauben? Und vielleicht kann es auch sein, dass es keine Fronten gibt, weil wir nicht wirklich das Evangelium vom Reich Gottes vorantreiben. Derek Prinz, bereits tot, jahrzehntelang internationaler Bibellehrer, hat in einem kleinen Heft über das Reich Gottes Folgendes geschrieben. Er sagte, kann es sein, dass wir dass es keine Fronten gibt, weil wir das Reich Gottes nicht verkünden. Denn überall, wo sich das Reich Gottes ausbreitet, wird es immer Fronten geben. Es wird immer Zustimmung geben und es wird immer Fronten geben. Naja, das waren so meine, das ging blitzschnell und so, diese Gedanken. Und ich frage mich echt, sag okay, Jesus, was läuft? Also ich wünsche ja niemandem Verfolgung, oder? Niemand von uns, du musst das nicht anziehen, aber es wirft eigentlich einige Fragen auf, wenn wir solche Verse und Aussagen lesen. Pfarrer Dr. Lehmann, ich werde euch anschließend einen Text von ihm vorlesen. Ich habe den vor ein paar Jahren, bin ich darauf gestoßen, ein sehr scharfer Text. Er hat ihn 2004 hat er den herausgegeben. Er wurde in diesem Jahr von irgendeinem Kirchenblatt wieder aufgenommen und hat recht Wellen geworfen. Und mein Empfinden, und das wäre interessant zu wissen, wem von euch es denn ähnlich geht, mein Empfinden ist, da ist etwas stark Prophetisches drin. Etwas richtend, richtungsweisendes. Ich habe das aufgeführt, was ihr da seht, einfach, dass ihr wisst, dass ihr die Person etwas versteht, die das schreibt. Und wenn ich euch das jetzt vorlese, wird es mich nicht verwundern, wenn das eine oder andere von euch Anstoß daran nimmt oder empört ist. Und in der Regel zieht man sich dann zurück innerlich, frontet. Und ich möchte euch Mut machen, sollte das bei einem von euch der Fall sein, haltet Stand. Lasst es stehen, lasst es auf euch wirken. Denn wenn es etwas mit euch macht, dann müsst ihr und ich mich wirklich fragen, Herr, was ist da los? Er schreibt natürlich aus seinem Umfeld. Also Deutschland, das ist nicht bei uns in der Schweiz, es ist in Deutschland und so. Okay, und es ist eigentlich ein Brief an die Pastoren. Er sagt, eine dringliche Botschaft an die Pastoren in Europa, ich grüße euch in Christus. Noch nie gab es weltweit betrachtet so viele christliche Märtyrer wie noch heute. Noch nie haben so viele Christen für ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlt und noch nie gab es so eine weltweite zunehmende Christenverfolgung. In dieser Hinsicht leben wir in Deutschland auf einer Insel der Seligen. Noch wird bei uns keiner, der sich als Christ bekennt, an die Wand gestellt. Noch praktizieren wir ungestört unsere christliche Aufkleberkultur. Noch immer ist der Fisch am Autoheck unser geheimes Erkennungszeichen und nicht der staatlich verordnete Aufnäher zur Kennzeichnung ausgegrenzter Christen wie seinerzeit der gelbe Davidstern der Juden. Ja, Freunde, noch tanzen wir auf unseren christlichen Hauspartys, während der Leib von Christus in anderen Ländern aus 1000 Wunden blutet. Noch verkaufen wir das Christentum unter dem billigen Slogan »Christsein ist cool«. Aber was machen wir, wenn eines Tages Christsein nicht mehr cool ist, sondern eine heiße Angelegenheit wird? Ich frage mich, wie lange wir uns dieses läppische Jesus-Getändel und dieses traumtänzerische Christentum noch leisten wollen, während in anderen Ländern christliche Frauen versklavt und gewaltigt werden, spreizen uns unsere Mädels auf der Bühne ihre Beine und präsentieren uns ihren gepiersten Bauchnabel, natürlich alles für den Herrn. Ich weiß schon. Ich weiß aber auch, was die Herren in der ersten Reihe von diesem Anblick halten. Okay, da bezieht er sich auf eine spezielle Situation, die er gesehen oder erlebt hat und so. Während woanders Christen unter der Folter schreien, leihen wir im Dreivierteltakt bis zum Umfallen diese nichtssagenden Chorusse, in denen wir uns, sicher im Gemeindesaal sitzend, auffordern, auf den Straßen zu tanzen. Wer kann von dieser seichten Kost leben, wenn er nicht mehr im Gemeindesaal, sondern in einer Gefängniszelle sitzt? Wenn nicht mehr fröhlich getanzt, sondern fies gefoltert wird? Wie sollen die jungen Christen, die wir mit coolen Kurzpredigen unterfordern und unternähren, sich einmal bewähren, wenn es hart auf hart kommt? Oder denken wir etwa, die weltweite Christenverfolgungswelle wird ausgerechnet um das liebe Old Germany, die Insel der Seligen, einen Bogen machen? Wir haben wohl vergessen, was Paulus aus dem Gefängnis schrieb, als er sagte, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. Ich genieße es voll Dankbarkeit, dass ich nach den DDR-Jahren in einem freien, demokratischen Land leben darf, in dem ich wegen meines Glaubens an Jesus weder diskriminiert noch verfolgt werde. Aber ich sehe das als eine Atempause an, die Gott uns gönnt zum Luftholen. Denn dass das alles immer so friedlich bleiben wird, wird mir angesichts der Entwicklung in der Welt immer unwahrscheinlicher. Und wir sollten die Atempause benutzen, um uns auf Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind Bibelfeste, notfalls feuerfeste und KZ-fähige Christen. So, der hat es uns aber gezeigt. Seine Antwort für diese Atempause, bibelfeste Christen, feuerfeste, KZ-fähige Christen, lass mich dazu zwei, drei Worte sagen. Bibelfest. Kürzlich hat an einem Abendgottesdienst eine unserer jungen Ladies erzählt, wie sie in ihrer stillen Zeit eine kleine Erweckung erlebt hat. Wie ihr Bezug zur Bibel, wie das neu aufgelebt hat und wie ihr Gebetsleben anfängt, ihr Umfeld zu verändern. Ich war total begeistert, einerseits. Andererseits dachte ich, das ist doch absolute Basic. Da gibt es diese zwei Seelen in meiner Brust. Aber es war eine kleine Erweckung. Ich habe mich so riesig gefreut. Ich habe gedacht, Halleluja, danke Jesus. Und ich freue mich, dass Ende Jahr das Praise Camp das Thema Bibel hat. Finde ich obercool. Was mich aber zum Teil beschäftigt, ihr wisst, alle zwei Jahre machen wir eine Umfrage zur natürlichen Gemeindeentwicklung. Das sind Kernleute aus unserer Gemeinde, 33 dieses Jahr, Kernleute aus unserer Gemeinde beantworten 80 Fragen zu unserer Vineyard-Gemeinde, oder? Und eine Frage lautet so, ich lese gerne in der Bibel. Ihr müsst wissen, in der Schweiz machen scheinbar 400 Gemeinden mit bei dieser natürlichen Gemeindeentwicklung. Und jedes Jahr wird der Durchschnitt neu errechnet. Der Durchschnitt liegt, sage ich mal, bei 50 Punkten. Wir haben diese Frage beantwortet mit 28 Punkten. Die Fragestellung ist immer so, ich mach etwas gar nicht oder nur schwach oder durchschnittlich stark, sehr stark. Das würde bedeuten, der Kern von uns, und das ist immer der Durchschnitt, falls du nicht dazu gehörst und dich jetzt innerlich wehrst, das ist völlig okay. Es ist der Durchschnitt, der eigentlich sagt, ich lese die Bibel nicht gerne, gar nicht, kaum oder vielleicht durchschnittlich. Ihr könnt euch vorstellen, dass mich so etwas beschäftigt, oder? Okay, anyway, lass das dahingestellt sein. Und ein anderer Gedanke noch dazu. Es gibt immer wieder Leute, die sind dauernd auf prophetische Worte aus. Und ich denke, wenn wir Gottes Präsentes reden, so wie wir das auch in der Bibel vorfinden, wenn das nicht in ein Gleichgewicht kommt, dann bewegen wir uns auf wirklich dünnem Eis. Ich sage, oh, ich möchte ein Wort von Gott, aber dieses Buch verstaubt in unserem Gestell. Wenn das passiert, dann solltest du unbedingt etwas unternehmen. Feuerfest, notfalls feuerfeste Christen. Ich musste an Daniels Freunde denken im Feuerofen. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte und sollte das nicht der Fall sein, das musst du unbedingt nachlesen. Daniels Freunde im Feuerofen, ich würde sagen, feuerfest im Sinn von wirklich entschieden. die waren entschieden. Die haben den Ofen 7-mal heißer geheizt. Ich habe das Gefühl, das geht ja überhaupt nicht. Und haben die Leute reingeschmissen und die sind nicht verbrannt. Und da war noch ein Engel. Und als sie rauskamen, haben sie nicht mal nach Schmiede geschmeckt, oder? Also bibelfeste Menschen und Menschen, die zutiefst entschieden sind, koste es, was es wolle, ich werde meinen Jesus nie loslassen. Und wenn es schmerzt und weh tut und ich gemieden werde, ich werde ihn nie loslassen. Und KZ-fähige Christen ist ein starkes Wort. Ich würde sagen, Menschen, die geübt sind im Leiden. Das bringt ja Paulus ganz stark, oder? Er sagt, irgendwo sagt er, hey, ich hab alles Mögliche gelernt. Ich habe gelernt zu hungern, eine fette Mahlzeit zu haben. Ich habe gelernt zu frieren. Ich habe gelernt, warm zu haben. Er hat es gelernt. Er konnte es auch nicht von Anfang an, oder? Aber der Lehmann, der Pastor, sagt, es braucht Menschen, die geübt sind, Leid zu ertragen und eigentlich mit Jesus durch Leid hindurchzugehen. Und ihr wisst ja dasselbe, wie das ist. Also wenn ich irgendein Leiden habe, ich versuche das möglichst schnell zu entsorgen, oder? Wie auch immer. Seelsorge, was auch immer. Ich versuche alles Leid und alles Beschwerliche in meinem Leben möglichst schnell wegzuhaben. Okay, gibt Dinge, das ist wirklich gut. Aber wenn wir leidensfähig wollen werden, geht es auch darum, mit Jesus durch gewisse Leiden durchzugehen. Und dann kommt vielleicht der Moment, wie der Paulus oder was der Petrus sagt, Herr, nimm doch diesen Stachel von mir, kannst du dieses Leiden nicht von mir nehmen. Aber wie wollen wir in der Vergebung wachsen, wenn wir niemanden haben, dem wir vergeben sollen? Wie sollen wir in der Liebe zu den Feinden wachsen, wenn wir keine haben? Wie sollen wir Geduld üben, wenn wir keine Stresssituationen haben? Wie sollen wir leidensfähig werden und Widerstandskräfte entwickeln, wenn wir möglichst alle Probleme immer aus dem Raum schaffen wollen? Wie sollen wir beten? Wir sind bei diesen verfolgten Christen. Auf einer Tournee in der USA hat eine Christin aus dem Osten Folgendes gesagt. Sie sagte, statt für das Ende der Verfolgung zu beten, sollen Christen im Westen lieber für einen starken Glauben ihrer Geschwister beten und sie mit diesem Anliegen nicht allein lassen. Ich glaube, mein erstes Gebet wäre auch gewesen, Herr, nimm das Leiden von ihnen. Das ist ja das, was ich gleich gesagt habe. Wir wollen kein Leiden, nimm es von uns, oder? Und so würden wir auch beten, Herr, nimm die Verfolgung von ihnen. Aber eine direkt betroffene Person sagt, nein, betet nicht für das. Sie sagt, die Verfolgung wird immer schlimmer. Auf der anderen Seite wächst die Kirche und das ist es, was mich, meinen Glauben, meine Gemeinde und jeden Christen in der Region ermutigt. Leben, das unter Druck entsteht. Ich denke, das ist uns ziemlich fremd. Ein anderer Gemeindeleiter hat es folgendermaßen ausgedrückt. Betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört, das wäre kein biblisches Gebet. Was Gott uns in den vergangenen 5 Jahren zugemutet hat, ist wunderbar. Ich mag mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal von jemandem von uns ein Zeugnis gehört habe, der gesagt hat, hey, ich hatte so eine schwierige Zeit und es war wunderbar. Irgendwas streikt da in mir. Gott hat zugelassen, dass wir durchgeschüttelt wurden. Wir konnten aber auch das strahlende Gesicht Jesu inmitten von allem Chaos erkennen. Christen hatten Hoffnung, während die Muslime um uns herum keine mehr hatten. Und viele Christen im Westen hätten ein falsches Konzept über die verfolgte Kirche. Viele denken, dass die Verfolgung die Kirche zerstört. Aber sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart nutzt Gott Verfolgung, um der Kirche essentielle Hoffnung und Rettung zu bringen. Unter das kommen der Haufen Muslim zum Glauben. Abschließend ein interessanter Aufruf. Es sei gut und wichtig, dass Christen im Westen für die Geschwister im Nahen Osten beten, doch sie sollten anders beten. Betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Betet vielmehr für uns, für Mut, Ermutigung, für Glauben und dafür, dass sie Zeugen Gottes sein können. Das ist ein Artikel aus dem LifeNet. Lass mich diese Dinge kurz repetieren und ich möchte dich um Folgendes bitten. Es sind 6 Punkte, ich blende sie gleich mal schnell ein, auch wenn ich da so eine schöne Animation habe. Okay. Schau dir diese Punkte mal an und frage Jesus, Jesus, gibt es einen dieser Punkte, den du mir besonders aufs Herz legen möchtest? Lass den Heiligen Geist zu dir reden. Ist es das Bibelfeste, dem Leid nicht einfach ausweichen, Entschiedenheit, dich informieren, dich beteiligen? Ich zeige euch nachher noch eine kurze Möglichkeit. Und bete aber richtig. Was denkst du, in welchem Bereich möchte Jesus dich entwickeln? Entwicklungen sind wichtig, damit etwas daraus wird, oder? Okay, wir kommen. Der Schluss von heute sieht so aus. Wir sammeln jetzt eine Kollekte für die Arbeitsgemeinschaft für Religionsfreiheit. Das ist eine Arbeitsgruppe von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Das könnt ihr alles googeln. Das ist ein Zusammenschluss von ganz verschiedenen Werken, die sich mit dem Thema Christenverfolgung auseinandersetzen. Und es ist etwas, das in der Schweiz ist. Das gefällt mir auch. Wir sammeln nicht für irgendwie am Kap von Amerika oder von Afrika oder irgend sowas. Sondern wirklich eine Organisation in der Schweiz. Anschließend möchte ich euch einladen für eine Gebetszeit. Ich habe da so eine Verfolgungskarte. Ich gebe die anschließend gleich herum oder kann das gleich jemand machen. Dass mindestens jedes Ehepaar oder jedes, das alleine da ist, seine Karte hat. Wir werden uns Zeit nehmen, einfach vor Gott zu kommen. Und hör auf dein Herz. Was sollst du beten? Und wir machen Open End. Das heißt, diejenigen, die bereits gehen möchten oder schon früher fertig sind mit Beten, euch bitte ich hinauszugehen, geht in die Cafeteria, damit da in Ruhe weitergebetet werden kann.